Genau. So, läuft. Scheint zu laufen. Läuft, läuft, läuft. Läuft. Sehr
Bei mir
gut.
läuft Recording, ja.
Hans-Jörg Zimmermann, ich freue mich total. Hallo.
Hallo Matthias, ich freue mich mindestens genauso, also quasi mitten in der Nacht für Menschen, die in den Medien tätig sind, also einen Beitrag zu leisten, der möglicherweise den einen oder anderen auf eine Idee bringt oder vielleicht ein bisschen zum Nachdenken anregt.
Ja, wir haben eine Frage. Die sieht so aus oder die hört sich so an. Wie siehst du aus deiner Sicht die Zukunft des Lernens? Wie ist das so aus deiner Sicht? Wie kann sich das verändern? Wie wird sich das verändern? Wie hat sich das schon verändert?
Also fangen wir an mit, wie hat sich das verändert? Also Corona-bedingt hat sich natürlich das Thema Lernen sowohl an Schulen als auch an Hochschulen und auch in Unternehmen dramatisch digitalisiert und zwar zwangsverpflichtet durch einfach Covid-19. Und das ist etwas, wo ich aber schon lange für kämpfe. Ich glaube, dass das Thema Bildung in Summe in Zukunft erheblich digitaler wird. Und ich habe ein einziges Mal in meinem Leben als Professor an einer Medienhochschule geforscht. Und das ist im Bereich tatsächlich Bildung. Also wie entwickelt sich Bildung in den nächsten 10 Jahren? Habe ich mal vor ungefähr 6 Jahren meine Studenten gefragt in einem Kurs. Und die haben ein Vierteljahr lang mal geschaut, was Lernforscher, Didaktikexperten aus aller Welt sagen. Und die waren sich total einig. Und zwar unisono, egal ob aus Südkorea oder von Harvard, egal wo oder aus Finnland. Lernen wird in Zukunft auf jeden Fall mobil sein müssen. Ja, über Smartphone wird in Zukunft gelernt. Also wie gesagt, das ist etwa 6 Jahre her. Und Lernen muss spielerisch sein. Unbedingt spielerisch sein. Also das ist das, wohin Lernen gehen wird. Und Corona hat das Ganze jetzt etwas beschleunigt.
Aber war das denn nicht immer so, dass Lernen spielerisch einfach immer besser funktioniert und wir das vergessen haben?
Naja, also wir haben ja einen gewissen Herrn Humboldt und den alten Fritz, die uns, also sag ich mal, deutsches Lernen eingeprägt haben. Und der Nürnberger Trichter ist dem einen oder anderen älteren Hörer, der so aus meiner Baureihe ist, vielleicht auch ein Begriff. Da wurde quasi Wissen auf die Schüler eingeprügelt. Ne?
Ja.
Und ich war ja ein dramatisch schlechter Abiturient oder überhaupt Schüler, nicht nur Abiturient. Ich habe 1978 das schlechteste Abitur gemacht. Nicht nur an meiner Schule, sondern in ganz Stuttgart. Und da bin ich heute noch stolz drauf. Und es hängt einfach damit zusammen, dass die Lehrer, also ich war wahrscheinlich nicht doof, ich war eine Mischung aus faul, nicht interessiert und mich haben die ganz wenige Lehrer nur also gecatcht. Also weil dieses harte Lernen bei mir als Typus überhaupt nicht angekommen ist. Vielleicht war ich auch eine Fehlbesetzung als, sag ich mal, künstlerisch, sportlich, musisch begabter Mensch auf einem mathematisch-naturwissenschaftlichen Gymnasium. Das haben meine Eltern vielleicht nicht anders gewusst. Nein, also es ist tatsächlich schon länger bekannt, dass spielerisch Lernen tatsächlich andere Lernergebnisse verursacht. Das ist also klar wie Kloßbrühe, da gibt es auch viel Forschung dazu. Allerdings ist das in vielen Schulsystemen in China, in Asien ganz generell, in Deutschland leider überhaupt nicht so. Im Gegenteil, es gibt etliche wirklich exzellente Beispiele aus Finnland, Skandinavien zum Beispiel, sehr, sehr vorbildlich. Die haben an den Unis, es gibt gar keinen Frontalunterricht, schon seit Jahren nicht mehr, sondern es gibt Lerngruppen, Arbeitsgruppen, Projektgruppen, die auf eine ganz andere Art und Weise teilweise auch im Wettbewerb Dinge, sag ich mal, lernen oder erforschen. Und das führt immer zu besseren Ergebnissen, zu nachhaltigeren Ergebnissen. Und mich wundert es tatsächlich, dass das in Deutschland bis heute anders gesehen wird.
Ich bin ja ein ganz klein bisschen systemkritisch und dementsprechend wollte ich das mal mit dir eruieren. Die Schule ist ja dazu da, um gleichzuschalten, um Menschen in eine Richtung zu drücken, wo sie vielleicht gar nicht sein wollen, wo vielleicht Eltern das Beste von ihren Kindern wollen oder sich projizieren. Und dementsprechend ist dieses System dafür gemacht, in eine Gesellschaft das Beste von sich reinzugeben, nämlich seine Arbeitskraft. Also es geht nicht darum, sich zu entwickeln oder sich mit ihren Potenzialen oder mit den Potenzialen zu befassen, sondern es geht darum, in der Gesellschaft gut reinzukommen zu passen und eigentlich Mitläufer zu sein. Aber es hat überhaupt nichts mit dem Lernen zu tun, was du vertrittst, oder?
Nee, natürlich nicht. Und jetzt kann ich da gar nicht widersprechen. Im Gegenteil, ich muss dem 100% zustimmen. Also wenn ich irgendwo, ich sage es mal in Anführungszeichen, terroristische Anschläge verüben würde, dann auf unser Schulsystem. Ja? Ja. Also nicht gegen Menschen logischerweise, sondern auf dieses System. Ja. Das ist für mich auch, ich könnte einem Strahl kotzen, um ganz ehrlich zu sein. Also das ist, also man weiß, dass diese Art von Lernen falsch ist. Selbstverständlich ist der Typus Schüler oder Student oder auch Mitarbeiter im Unternehmen, es gibt unterschiedliche Menschen, auf die muss man individuell eingehen. Mhm. Dieses individuell eingehen, dafür ist unser Schulsystem in Deutschland nicht gemacht. Ja? Mhm. Und das führt dazu, dass bestimmte Talente, bestimmte Skills, insbesondere Soft Skills, die werden in den Schulen gar nicht gefragt. Da ich auch Rhetorik unterrichte, ganz einfaches Beispiel, in angelsächsischen Ländern ist, die Leute können alle viel besser sprechen.
Ja.
Sei das auf Bühnen oder wenn sie Vorträge machen, gleich welcher Natur. Und das hängt damit zusammen, dass sie eigentlich im Kindergarten schon, sag ich mal, so etwas wie Schauspiel, Performance haben. Es ist etwas, was wir an der Hochschule, Gott sei Dank, ich habe das da eingeführt, sehr intensiv machen, aber das ist eher eine Ausnahme. Es ist auch schon wieder ein bisschen runtergekocht worden. Auch da findet öfters eine Art von Gleichschaltung statt, die ungesund ist. Ich würde es mal so ausdrücken. Aber es ist effizient. Effizient heißt, ich spare Kosten. Und ja, aber das geht auf Kosten sozusagen der Gemeinschaft, ja, der Gemeinschaft auch. Und vor allem der Individuen, die Talente in bestimmten Bereichen haben, die aber schulisch nicht gefragt sind. Und das ist eine volle Katastrophe. Weil wir also als Land der Dichter und Denker müssten eigentlich Kreativität fördern und nicht nur dieses gelernte Wissen, was man für Prüfungen benötigt.
Ja, zumal haben wir ja auch nach China unser ganzes Wissen verkauft über Jahre und unsere Rohstoffe auch. Also von daher bleibt uns ja eigentlich nur das Dichten und Denken.
Definitiv, definitiv. Und es ist eine interessante Beobachtung. Ich bin auf der Suche nach einer Realschullehrerin schon seit einiger Zeit. Die hatte mich nämlich vor 4 Jahren, 5 Jahren ungefähr in einer S-Bahn ist die mir begegnet. Die saß mit einer Horde von, ich sag's mal, 6 Klästern, also 11-, 12-Jährige, kurz vor der Pubertät oder vielleicht schon in der Pubertät stehende Schüler. Und das war es wie in einem Bienenschwarm. Und dann saß die mir gegenüber und habe ich gesagt, oh, Respekt, was sie da machen. Ich könnte das nicht. Ich bin auch so eine Art Lehrer. Aber mit so 11-, 12-Jährigen, ich packe das nicht. Also ich glaube, ich kriege das nicht hin, obwohl ich Kinder habe. Ich weiß es nicht. Dann sagt sie, ja, das ging mir ganz genauso. Und das hat sich aber geändert. Dann sage ich, wieso? Ja, weil ich, seitdem ich im Unterricht zeppe, und ich habe dann gedacht, was meint die denn mit zeppen? Das kenne ich vom Fernsehen. Also ich schalte zwischen Programmen, sagt sie, ja, so ähnlich muss man sich das vorstellen. Ich mache nicht mehr 45 Minuten Frontalunterricht, sondern ich teile meinen Unterricht in 3, 4 Einheiten auf. Ich wechsle sozusagen das Programm jetzt im übertragenen Sinne. Seitdem sind die Schüler aufmerksamer. Es findet auch Wettbewerb statt. Also haben wir wieder diesen spielerischen Gedanken. Die Schüler haben mehr Spaß, schreiben bessere Noten, weil sie mehr Spaß am Lernen haben. So, das verwirrt natürlich die Kollegen. Wieso haben jetzt die Schüler aus dieser Klasse plötzlich Freude am Lernen? Das ist in der deutschen Kultur nicht vorgesehen. Arbeit muss mühsam sein. Das gilt auch für Lernen. Warum denn nicht Freude am Lernen? Wir haben Freude am Fahren, das kennen wir von einem Automobilhersteller aus Bayern. Warum kann man nicht Freude am Lernen produzieren? Also das ist doch gar nicht so schwer. Und dafür kämpfe ich, dafür setze ich mich ein. Das ist so mein, wie soll ich sagen, meine Leidenschaft, die ich vor ein paar Jahren entdeckt habe und wo ich sowohl an der Schule als auch beruflich, also in meiner Firma, ja, mich dafür stark mache und auch mit Politikern inzwischen darüber streite. Und einen Fan habe ich jetzt schon, den Namen sage ich jetzt nicht, und spricht inzwischen auch ähnlich wie ich, hat aus irgendeiner Runde im Bundeskanzleramt auch ein bisschen so 2, 3 Sätze übernommen, da bin ich ganz stolz drauf. Also das scheint teilweise auch anzukommen. Aber es ist schwer, die tradiert Denkenden, sage ich mal, von diesem Wechsel zu überzeugen. Und das hat natürlich mit, das Thema Change tut, dem ist schwierig für die Menschen, ganz egal, in welcher Altersklasse. Aber es würde sich sehr lohnen.
Hans-Jörg, ich habe da so eine ganz einfache Abfolge, die heißt neues Denken, neue Zukunft, neue Führung. Ich glaube, dass die meisten Menschen nicht kreativ genug denken können. Und das resultiert wahrscheinlich aus der Historie, dass sie es nicht gelernt haben, beziehungsweise diese Fähigkeiten nicht vermittelt wurden. Wie siehst du das?
sehe ich genau andersrum. Ja, wir sind es nicht gewohnt, an dem Punkt stimme ich zu. Da ich auch Kreativitätstechnik lehre, ich bin immer wieder überrascht, dass an der Hochschule ist oder auch mit Kunden, wenn ich Workshops mache, ja, was man aus einer Reihe von Ingenieuren machen kann, ja, im Team, die vorher gesagt haben, oh, also mit kreativen Dingen tun wir uns schwer, wir sind Ingenieure, wir sind deutsche Ingenieure mit einem deutschen Diplom. So, und es ist erstaunlich, was da trotzdem rauskommt. Man muss es halt antriggern. Und die kriegen, der eine oder andere kriegt danach sogar Lust, ja, sich also, sag ich mal, experimentell mit neuen Themen zu beschäftigen. Aber es braucht halt auch die Menschen, die da so mal so ein bisschen bohren und die mal vielleicht sowas rauskitzeln. Das ist so verdammt wichtig. Es geht, aber wir sind es nicht gewohnt. Und das, da, an der Stelle muss ich dir zustimmen. Es fehlt an dieser Übung, ja, mhm, sich auch zu trauen. Also keine Experimente, das war, glaube ich, mal ein Schlagwort von Helmut Kohl in den 80er Jahren, als er zum zweiten Mal Kanzler wurde, glaube ich. So, und das keine Experimente, das mag ja in einer gewissen Zeit vielleicht ganz gut sein, aber dafür ist jetzt vielleicht auch Corona vielleicht ein guter Trigger. Wir sind gezwungen, Experimente zu machen. Es geht nicht alles gut, also auch um Gottes Willen, auch mir gelingt bei Weitem nicht alles, aber ich merke, wenn man sich rantastet an so bestimmte Grenzen, da kommen ganz neue Sachen bei raus. Und das finde ich spannend. Und das zu vermitteln an Kinder, die sich damit übrigens erheblich leichter tun, oder an Erwachsene, das ist ja lohnenswert.
Ist nicht Kreativität quasi so eine Grundeigenschaft für jemanden, der in der Zukunft erfolgreich sein will?
Unbedingt, unbedingt. Man geht aber das Risiko, man geht ein Risiko ein. Ja, das Risiko ist, etwas nicht zu schaffen. Das Risiko ist, etwas zu verlieren. Und das ist natürlich, wie soll ich sagen, ja, interessanterweise, ich sage jetzt etwas, was hoffentlich nicht zu einem Shitstorm aus der femininen Ecke kommt. Frauen sind definitiv weniger bereit, Risiken einzugehen. Und das ist so schade, weil die sind mindestens genauso kreativ, die sind mit Sicherheit sogar kreativer als wir Männer. Ja. Aber ist nicht so risikobereit. Und an der Stelle hakt es natürlich. Und es ist sehr schade, weil ich muss meine bequeme Sofa-Couch-Zone verlassen und mich hinausbauen. Und das ist aber das Spannende an so schwierigen Zeiten, dass dann neue Dinge entstehen, Innovationen auch aus Verlusten passieren. Und das Interessante ist, ich habe mal Steve, ein Moderator von MTV kennengelernt. Jetzt Moment. Der hat die MTV-Nachrichten, die News gemacht. Hi, mein Name ist Steve Blame, ganz genau. Steve Blame.
Ah, okay.
Steve Blame lebt in Köln und hat vor einer Zeit lang mal Vorträge gemacht zum Thema irgendwas mit Vaseline. Ich habe den Buchtitel vergessen.
Das
und es geht um geschmeidig an neue Ideen zu kommen. Das ist so der Inhalt. Was hat er gemacht? Er hat 50 renommierte Popstars interviewt. Madonna, Sting. Ich glaube, er hat sogar mit dem Dalai Lama gesprochen und mit ein paar anderen Künstlern und hat festgestellt, die hatten dann ihre kreativste Phase, nachdem sie einen Verlust hatten.
Ja.
Also, Eric Clapton hat seinen Sohn verloren, der ist, glaube ich, aus dem 43. Stock, also geflogen, weil das Fenster auf war, im Alter von 2-3 Jahren. Danach hat er unglaubliche Songs geschrieben. Elton John, nachdem er eine große Drogenkrise hat oder einen Verlust eines Partners zu begleiten. So, und das ist das Spannende. Robbie Williams ist ein Beispiel. Seitdem der verheiratet ist, Kinder hat, ja, und zu Hause Hausschuhe anzieht oder Adiletten, ja, seitdem kommt nichts mehr. Ja, also seitdem ist seine Kreativität offenbar erschöpft. Ja. Und also durch Verlust also Neues entstehen zu lassen, das scheint tatsächlich auch nicht nur durch Beobachtung, sondern auch wissenschaftlich bestätigt zu sein.
Du, ich unterstreiche alle deine Punkte. Erstens, Frauen sind nicht risikobewusst, beziehungsweise zu risikobewusst. Das ist auch meine Erfahrung. Liebe Frauen da draußen, geht doch mal Risiken ein. Seid mal ein bisschen männlicher. Der nächste Punkt, Robbie Williams und die Künstler. Ich glaube, dass ein Schock, egal in welcher Natur, sehr, sehr heilsam sein kann. Also bei mir war es so, mit 20 ist meine Mutter gestorben und da musste ich eine Entscheidung treffen. Bin ich jetzt ein Leitwolf mit D und nerv die anderen und bin ein schlechtes Beispiel oder nehme ich mein Leben in die Hand? Und dieser Schock hat mein Leben komplett auf links gedreht. Und ich schocke mich immer regelmäßig. Also, dass ich mich in Frage stelle, gehört zu meinem Leben. Und das ist auch ein Appell. Also, dass man einfach immer mal wieder sich schockt. Das muss nicht Corona sein.
Ja, es ist ganz interessant. Apropos Mutter, meine Mutter ist auch relativ früh gestorben. Da war ich ein bisschen älter, aber eigentlich viel zu früh gestorben. Klingt auch komisch, wenn ich sage, sie ist gesund gestorben. Also, sie ist relativ, hatte dann halt eine Krankheit, die dann relativ schnell dafür gesorgt hat, dass sie sich verabschieden musste. Aber sie hat zu mir mal gesagt, als ich noch ein kleines Kind war, du musst die anderen ab und zu mal schocken. Ja, du sagst, du hast dich geschockt, auch andere mal so vor so vollendete Tatsachen zu stellen. Ich mache auch so komische Übungen mit Studenten, da darf ich mir das auch wirklich erlauben, da darf ich auch ein bisschen experimentieren. Und das Interessante ist, die sind natürlich erstmal völlig gelähmt, wenn ich so Dinge mache, auf die nicht vorbereitet sind, weil meine Kollegen sowas gar nicht machen. Ja. Und dann merken sie, da entsteht Energie, da entsteht wirklich Energie. Und ich mache das jetzt seit 20 Jahren an Hochschulen. Also das gibt mal selten Ausfälle oder Leute, die dann wirklich, sag ich mal, so paralysiert sind, dass da nichts passiert. Ja? Mhm. Aber die Regel ist, also weit über 80% sorgt das für, sag ich, neue Energie. Und das macht Spaß, diese Veränderungen. Neugierig sein ist auch so etwas. Also das sorgt immer für Veränderungen, für Energie. Und das ist etwas auch nochmal im Bildungsbereich, wo ich glaube, ja, da kann man etwas erreichen. Und wenn ich nochmal ganz kurz auf das Thema Corona-Krise, Wirtschaftskrise zurückkommen darf. Ja, klar. Natürlich ist es so, dass die Unternehmen im Augenblick das Geld zusammenhalten müssen. Sie müssen aber gleichzeitig ihre Mitarbeiter weiterbilden, ja, weil sich Dinge noch schneller verändern durch Technologie bedingt. So, da sitzt man in einer komischen Falle. Präsenzseminare sind nicht erlaubt oder nur bedingt jetzt erlaubt mit großen Mühen und Abstandsregeln. Und dann habe ich aber noch Reisekosten, dann fehlen die Mitarbeiter 2 Tage am Arbeitsplatz und so weiter. Jetzt komme ich wieder zurück zum Thema Mobile Learning. Mhm. Ich kann natürlich, wenn ich mein Smartphone mit Kursen, sage ich mal, bestückt habe in meinem jeweiligen Fachbereich, ja, ob das um Digitalisierung geht oder wie man eine Unterputzsteckdose legt für Elektroinstallateure, spielt überhaupt keine Rolle, dann kann ich sagen, das Smartphone ist die beste Fernuni für Berufstätige. So, Smartphone hat jeder. Jetzt kommen natürlich die Betriebsräte und Gewerkschaften, die sagen, aber ihr solltet ein Firmen-Smartphone benutzen. Dann sagt die IT, da dürfen aber keine anderen Sachen drauf sein. So, das verändert sich hoffentlich. Ja? Also Datenschutz ist eine wichtige Sache. Klar, bin ich auch sehr dafür. Aber es gibt ein paar Sachen, da hängen wir an Dingen, die gab es, die war vor Internet vielleicht berechtigt, die waren zwischendurch vielleicht auch nachfragewürdig, aber da muss man sich ein bisschen locker machen. Und plötzlich merke ich tatsächlich dieses, ich kann mobil lernen, was jetzt Forscher vor 6 Jahren bestätigt haben, dass der Trend dahin geht, insbesondere wenn da spielerische Effekte noch dabei sind. Jetzt kann ich das ausspielen und plötzlich spare ich 80-90% meiner Weiterbildungskosten. Ja, super. Also ich habe so einen Fall, oder was heißt, wir haben so Fälle, von eine große deutsche Bank zum Beispiel, da haben über 50% der Mitarbeiter einen riesigen Kurs zum Thema Digitalisierung gleich 2-mal gemacht, um mehr Punkte zu haben. So, was heißt das? Also man konnte Punkte und Sterne sammeln, ähnlich wie bei Wer wird Millionär mit Jokern gebaut, sozusagen entwickelt. Und sie haben freiwillig das wiederholt, damit sie im Wettbewerb weiter vorne sind als ein anderer Mitarbeiter. Durch das Wiederholen, das kennst sogar du aus der Schule, lerne ich natürlich noch besser. Ja. Also es hat verschiedene Effekte. Die Leute machen es freiwillig, die machen es in ihrer Freizeit und es ist auch noch relativ günstig. So, und damit ist, glaube ich, auch diese Frage eigentlich ganz gut beantwortet und zeigt, wohin Lernen in Zukunft mit Sicherheit gehen wird.
Ja, abschließend von meiner Seite aus, ich habe ja das Produkt getestet und ich muss sagen, das ist exzellent. Weil es halt den Spieltrieb aktiviert, weil die Leute halt Gaming gewöhnt sind und diese Gaming-Komponenten aber sinnvoll sind. Die meisten verplempern ihre Zeit mit irgendwelchen Gezocke, bei irgendwelchen Spielen, kriegen Endorphinschübe, aber lernen quasi nichts. Und das finde ich absolut sinnvoll. Bei What's Learn heißt es, ne?
Ganz genau. What's Learn ist, also What's Life heißt eigentlich die Muttergesellschaft und What's Learn ist die Company, die Lernumgebung schafft. Gibt es inzwischen 200 Kurse, zu unterschiedlichen Themen. In der Zwischenzeit ist es ja auch so. Und das ist das Spannende, das ist so einfach gemacht, dass Unternehmen ihre eigenen Kurse erstellen können. Also man braucht uns gar nicht mehr dazu. Das heißt also, wenn ich Excel bedienen kann oder Word, dann kann ich meine eigenen Kurse machen. Ich brauche keinen Entwickler. Ich brauche also tatsächlich niemanden, der irgendwas programmiert. Also man kann per Drag and Drop seinen eigenen Kurs basteln. Und das mit ein bisschen Übung geht sowas ratzfatz. Und das scheint jetzt, ja, vielleicht auch durch die letzten Monate bedingt, plötzlich ein Momentum zu bekommen, das ganz spannend ist. Das macht uns natürlich leichter, Dinge auch wieder weiterzuentwickeln, neue Spieleffekte einzubauen. Und ja, also das ist irgendwie so, ich sage mal, eine Mischung aus persönliche Leidenschaft, das Thema Bildung anders zu gestalten. Wir haben jetzt vielleicht auch das Thema Schule, wenn wir nochmal einen ganz kurzen Schlenker zum Thema Schule machen. Es ist so, das war eine schöne Anekdote. Ich bin mit einer baden-württembergischen Kultusministerin, das habe ich ja schon gesagt, vor gut einem Jahr zusammengetroffen bei einer Veranstaltung in Stuttgart. Da habe ich ihr erzählt, dass wir den Schulen etwas zur Verfügung stellen können, wo die Lehrer sich digitalisieren können. Ja, so. Und die Hälfte der Arbeit nehmen die Schüler weg. Oder ab, den Lehrern ab, die tun sich ja manchmal etwas schwer mit solchen Dingen. Ja. So, da gibt es den Begriff Flipped Classroom. Das ist schon etabliert in manchen asiatischen oder skandinavischen Ländern. Bei uns in Deutschland kennt es kaum einer. So, was passiert? Die Hälfte vom Unterricht gestalten die Schüler. Ja, also Lehrer hat weniger Arbeit, der moderiert wie ein Education Jockey sozusagen den Unterricht. Und dann hat sie gesagt, ja, das klingt ja alles ganz prima, aber das brauchen wir jetzt nicht. Ne? Das ist jetzt, also mir hängt andere Sorge in Baden-Württemberg. So, und dann dachte ich, ja, kann ich schon auch verstehen. So, wenn sie vorher gewusst hätte, dass Corona kommt, ich bin ganz sicher, die hätten uns das aus der Hand gerissen. Wir drehen jetzt eine neue Runde auch zu diesem Thema. Wir würden gerne das an den Schulen auch einführen wollen, so Schooling as a Service als Stichwort. Und da gehen wir auch ein bisschen Vorleistung. Da geht es mir gar nicht darum, etwas zu monetarisieren, sondern da geht es mir eigentlich darum, einfach die Schulwelt auch ein bisschen besser zu machen. Also das wäre so eine persönliche Genugtuung für mich. Und da mache ich wieder die Kurve zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Einer, der so grausam schlecht war in der Schule, der eigentlich deswegen gelitten hat, weil dieses mit dem Trichterlernen nicht in sein System gepasst hat, ja, der hätte sich gefreut vor 40 oder vor 50 Jahren, wenn es sowas gegeben hätte. Und vielleicht ist es eine neue Chance, vielleicht kriege ich mein Schultrauma, mein schlechtes, mein 4,0 Abi mit 2 Fünfern in Mathe und Französisch, ehrlich gesagt. Vielleicht kriege ich das weg und dann schließt sich der Kreis und dann kann ich abtreten in die ewigen Jagdgründe und dann wird alles gut.
Das klingt nach einer Lebensaufgabe, die ich unterstützen möchte. Hans-Jörg, es war mir eine Freude. Ich hoffe, der Hörer und der Hörer, die Hörerin haben es genossen, auch wenn da ein bisschen kontrovers das Ganze war diesmal. Aber wir sind auf den Shitstorm ausgerichtet und freuen uns drauf. Also, Hans-Jörg, ich drücke Aufnahmestopp.
Okay, vielen Dank, Matthias. Nee, hat Spaß gemacht. Ich bin nicht auf die Uhr.